hat Jesus geliebt. Darum geht es heute Abend. Wenn man genauer in die Evangelien, also in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schaut, dann merkt man, dass Jesus nicht einseitig war. Der war oft nicht so richtig vorhersehbar. Das war nicht immer der liebe Gott, von dem man genau weiß, wie er sich verhalten wird. Jesus, der hat die Leute reihenweise irritiert. Der war manchmal so ein Stück weit unberechenbar. Manchmal war der knallhart zu den Leuten. Ein anderes Mal scheinbar butterweich. Einmal hat er so richtig den Hardliner raushängen lassen. Und das andere Mal eher den so, ach, ist doch alles cool, oder? Also so ein bisschen so die Richtung. Und ich muss sagen, wenn ich so Bibel lese, die Evangelien lese, dann finde ich Jesus sogar manchmal richtig unfair. Ich sehe, wie er mit unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedlich umgeht. Und die einen, die müssen richtig klotzen, die müssen richtig was leisten. Von denen fordert er richtig viel. Und bei anderen, da fordert er scheinbar überhaupt nichts. Wenn wir auf Jesus schauen, oder wenn man so auf Jesus schaut, dann kann man da so eine gewisse Spannung wahrnehmen. Ha, verrückt, ne? Das war alles einstudiert. Ja, kein Zufall. So, da kann man so eine Spannung wahrnehmen. Und wie das so oft ist in unserem Leben, wenn wir eine Spannung irgendwo wahrnehmen, dann versuchen wir, weil Spannung mögen wir nicht, dann versuchen wir, die Spannung aufzulösen. Nach der einen oder anderen Seite. Wir wollen klare Richtung. Wie ist Jesus genau so? So oder so, schwarz oder weiß, aber wir versuchen, diese Spannung aufzulösen. Und in der Problematik steckt man so als einzelner Nachfolger von Jesus, als einzelner Christ, in der stecken aber auch ganze Gemeinden. Und wenn man sich mal umschaut, und ich vermute, wenn ihr irgendwie aus einem Gemeinde-Background kommt, also irgendwie schon länger irgendwie in Gemeinden unterwegs seid, dann kennt ihr auch solche Gemeinden, die entweder am einen oder am anderen Ende dieses Spektrums sind. Das sind Gemeinden, die haben diese Spannung nicht ausgehalten. Und die haben sich für eine Seite entschieden. Die wurden entweder zu gesetzlichen Hardlinern oder zu, ach, ist doch nicht so wichtig, Gemeinden. Und ich glaube, das ist zutiefst gefährlich. Wenn wir diese Spannung einseitig auflösen, dann verpassen wir was ganz Entscheidendes. Wir geben was ganz Wichtiges auf und wir gehen ein Stück weit weg von Jesus. Der hat es offenbar ganz gut ausgehalten, in unseren Augen, in unserem Verständnis so ein bisschen inkonsistent zu sein. Der hat offensichtlich überhaupt kein Problem mit, sowohl als auch zu sein. Ich meine, das war er in vielerlei Hinsicht. Er war sowohl Gott als auch Mensch. Sohn Marias, Sohn Gottes und so weiter und so fort. Ich glaube, warum Jesus das gut ausgehalten hat, das liegt daran, wer er war und wie er war. Und das schauen wir uns jetzt anhand vom Johannesevangelium an. Das Johannesevangelium wurde, Überraschung, von Johannes geschrieben. So, und Johannes war einer der Jünger. Und nachdem Jesus weg war, also Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, haben die ganzen Jünger von Jesus zu missionieren begonnen. Und die ersten Jünger, die hat dann so ein unterschiedliches Schicksal ereilt. Manche wurden zu Märtyrern, sind gekreuzigt, geköpft und so weiter worden. Von manchen wissen wir einfach gar nichts, was aus denen wurde. Von Johannes wissen wir, der wurde ein relativ alter Mann. Und vermutlich haben zu ihm irgendwann mal seine Leute gesagt, hey Johannes, du solltest dieses ganze Zeug mal aufschreiben, was du erlebt hast. Setz dich doch mal hin und schreib das auf. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Aber als er das gesagt hat, dachten wir, er kommt am Donnerstag oder Freitag wieder. Jetzt sind 50 Jahre rum und du wirst bald sterben. Wir wissen nicht, ob der jetzt übermorgen kommt. Du solltest zumindest das Wichtigste von diesen 3 Jahren, denen du mit Jesus unterwegs warst, das solltest du aufschreiben, damit wir was in den Händen haben, wenn du stirbst. Also, was macht Johannes? Der schreibt sein Evangelium. Jetzt hat er also echt so einige Jahre Abstand zu dieser ganzen Geschichte und er überlegt, wie steige ich ein? Wie fange ich das an, diese Wahnsinnsgeschichte, die ich erlebt habe? Und er steigt ein, er wählt diesen literarisch wunderschönen Einstieg. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Was ein erster Satz. Ja? Also das ist ein Traum. So, jetzt geht er weiter. Er macht diesen Einstieg total bildreich. Er spricht hier vom Wort, meint damit Jesus. Und dann nimmt er sofort das nächste Bild und sagt, er war das Licht. Sagt zweites Bild. Dann geht er weiter und sagt, dann redet er noch vom Fleisch. Ja? Also Wort, Licht, Fleisch. So drei sehr bildreiche Begriffe. Und jeder, der das gelesen hat zu der Meinzeit, der wusste, okay, hier will mir jemand was deutlich machen. Und zwar will mir jemand deutlich machen, das ist kein normaler Mensch. Hier geht es jetzt um was ganz Besonderes. Hier geht es nämlich um den menschgewordenen Gott. Und was Johannes macht, ist, wenn er von Wort und Fleisch und Licht spricht, ist, er erzeugt so eine Spannung, dass der Leser denkt, ein Bild reicht gar nicht, um den zu beschreiben, und zwei auch nicht, und jetzt kommt schon das dritte. So, und jetzt bitte sag uns, lieber Johannes, wie ist er denn, wie war er denn? Und dann schreibt er weiter, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. So, und wenn Johannes hier schreibt, es wohnte unter uns, dann meinte er unter uns. Also er meinte nicht unter uns, dieses uns, was die Leser oder auch wir unter uns verstehen können. Nein, Jesus wohnte nicht unter uns. Ja, also uns, also wir, 2015 uns. Nein, er meinte, das Wort wurde Fleisch, Jesus wohnte bei uns. Er spricht von sich und den anderen Jüngern. Er sagt, ich habe ihn gesehen. Der hat mit mir gewohnt, der hat mit mir gegessen, gelacht, geweint, geredet. Ich war dabei. Und die paar anderen, die noch leben, die noch nicht ihren Kopf verloren haben, die haben ihn genauso erlebt. Der wohnte unter uns. Der hat nicht nur irgendwie eine kurze Stippvisite gemacht, der hat uns nicht mal kurz besucht, sondern er hat gelebt. In allen Dimensionen und in allen Facetten. Wir haben ihn kennengelernt, so gut, wie du nur einen Mensch innerhalb von 3 Jahren kennenlernen kannst. So, und jetzt zeige ich euch, wie er war. Und dann macht er weiter. Er war, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und jetzt zeige ich euch, wie er war voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und das ist so der Moment, wo man denkt, so, Moment, kleiner Schreibfehler, nochmal zurück. Du meinst doch, war er voller Gnade oder voller Wahrheit? Was denn jetzt? Sind doch echt zwei wirklich unterschiedliche Begriffe. Wahrheit würde doch sagen, hey, du bist verantwortlich. Gnade würde sagen, dir ist vergeben. Wahrheit würde doch sagen, du bist schuldig geworden. Gnade dagegen sagt, ey, du bist okay, ist okay so. Wahrheit würde sagen, ey, du brauchst Veränderung. Gnade dagegen, ach komm, so schlimm ist es doch nicht. So, was ist es denn jetzt? War er voller Wahrheit oder voller Gnade? Und Johannes sagt, Leute, ich habe den jahrelang beobachtet. Und jetzt, wenn ich aufschreiben soll, wie Jesus war, dann sage ich euch, er war voll von beidem. Und bevor ihr jetzt weiterlest und einzelne Erlebnisse lest, die ich aufschreibe, Erlebnisse, die wir mit Jesus gemacht haben, dann passt auf, dass ihr ihn nicht einseitig für euch vereinnahmt, für eure Position, weil ihr ihn vielleicht gern nur voller Gnade hättet. Weil wenn ihr so drauf seid, dann werdet ihr alles nur durch diese Brille lesen. Dann seht ihr immer nur den Gnädigen, den Gnädigen, den Gnädigen. Oder bevor ihr so Wahrheitsfreak seid, weil das eurem Bild von Gott entspricht, der ist ja für die Wahrheit zuständig. Nein, lasst euch davon nicht vereinnahmen. Ihr könnt Jesus damit nicht vereinnahmen. Er war voll von beidem. Wie geht es? Wie kann man voll von diesen beiden Dingen sein? Es ist eine unglaubliche Spannung drin. Und ich glaube, ich bin, so wie wahrscheinlich jeder andere Mensch, ich würde es gern auflösen. Ich neige dazu, mir meinen Jesus selber zu basteln. Ja? Zack, schneide mir so aus, wie er mir gefällt. Ich hätte ihn nämlich gern, ich sage euch, wie ich meinen Jesus gern hätte. Ich hätte den gern voller Wahrheit, wenn es um euch geht. Ja, da hätte ich manchmal echt gern, dass Jesus knallhart Wahrheit reinballert. Das denke ja bei der Person, ey, die muss endlich mal sehen, dass sie daneben liegt. Der muss mal Wahrheit reinbringen. Und ich hätte ihn gern voller Gnade, wenn es um mich geht und meine Fehler. Ja, muss man doch verstehen. Ja, dann möchte ich diesen allein Gnade Jesus. Und Johannes sagt, nee Leute, keine Auflösung der Spannung. Er war voll von beidem. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ein bisschen überlegt, wie man sich das vorstellen kann. Ich versuche es euch zu zeigen. Das ist wahrscheinlich der Satz, den ihr euch einzige Satz, den ihr euch merken können werdet. Wie kann man voll von beidem sein? Nicht halb-halb. Wie kann man voll von beidem sein? So. So ist man voll von beidem. Ja, Jesus, das Apfelschorle. Nein, also, der war voller Gnade, Apfelsaft, süß und voller Mineralwasser, ein bisschen bitzelig. So ist Jesus, voll von beidem. Das hier könnt ihr nicht mehr trennen. Also chemisch und irgendwie und so. Ja, aber das ist eins. Ja, wenn ich das jetzt, das wäre schwierig. Wenn ich das jetzt trinke, da habe ich nicht halb, halb irgendwas für mich, sondern das ist eins. Voll von beidem. Wenn ich nur eins davon nehme, wenn ich nur das hier trinke, pur, ist es erstmal süß. Aber auf Dauer macht es Diabetes. So, wenn ich einmal nur permanent Mineralwasser saufe, ja, übersäuere ich irgendwann wahrscheinlich oder so, keine Ahnung, vor lauter Kohlensäure. So, genug des Wortspiels, vergesst, irgendwann fängt der Vergleich an zu hinken. So, ich glaube, ihr habt es kapiert, was ich meine. So, Johannes macht weiter. Er sagt also, er war voll von beidem. Und jetzt, in diesen Jahren, in denen wir mit ihm zusammen waren, macht er weiter, haben wir von seiner Fülle, von diesem Überfließenden hier, haben wir genommen Gnade um Gnade. Er sagt, manchmal haben wir so ein bisschen Angst. Oh, fällt dann die Gnade hinunter. Er sagte, Jesus war voll von Gnade und Wahrheit und wir haben von seiner Fülle Gnade um Gnade genommen. Interessant. Ist vielleicht etwa mal so als Zwischenfrage, ist vielleicht Wahrheit, wenn sie richtig kommt, auch eine Form von Gnade? Nur mal so zum Überlegen. So, jetzt schreibt der Johannes Wahrheit, Gnade, Gnade, Gnade und weiß genau, wie die Leute denken. Die sagen, ja Moment, Moment, jetzt kommst du plötzlich zweimal mit Gnade. Was ist eigentlich mit dem Gesetz? Hat der bloß Gnade ausgeschenkt, der Jesus? Wo ist denn das Gesetz? Dann sagt Johannes, okay, kommen wir dazu. Nächster Vers. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Ja, Mose, 10 Gebote und die etwa irgendwie über 600 anderen Gebote aus dem Alten Testament. Sagt er, die haben wir von Mose bekommen. Und dann macht er weiter, die Gnade und Wahrheit ist aber durch Christus geworden, in die Welt gekommen, entstanden. Was Johannes hier macht, das ist brillant. Bin einfach immer wieder begeistert, wenn ich Bibel lese. Der sagt, Gesetz und Wahrheit, was wir manchmal leicht vermischen, die sind nicht identisch. Das Gesetz kommt von Mose. Die Wahrheit, von der ich hier spreche, in Kombination mit Gnade, die kommt allein durch Jesus. Das ist grundlegend Neues. Gesetz ist nicht gleich Wahrheit. Sondern Wahrheit ist was anderes. Das ist nämlich immer Wahrheit plus Gnade ist Jesus. Johannes ist da ganz, ganz nah dran an Paulus, der immer sagt, der Buchstabe, der tötet. Ein Buchstabe allein bringt es nicht. Da muss Geist dazu, da muss Wahrheit und Gnade dazu. Jesus, das war das Besondere, der hat immer in allen Begegnungen, die er mit Menschen hatte, hat er immer beides mit eingebracht. Wahrheit und Gnade. Nicht 50-50, sondern beides. Der war in jeder Begegnung, die er mit anderen Menschen hatte, war er voll von beidem. Und wenn ihr ab sofort Evangelien lest, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, achtet mal darauf, wie begegnet Jesus Menschen. Wenn man das einmal sieht, gesehen hat, dann wird man das in jeder Begegnung fast sehen, dass Jesus immer beides eingebracht hat. Ja, Johannes, ein paar Beispiele. Johannes erzählt, kurz nachdem er das hier so aufschreibt, erzählt er davon, wie Jesus eine Samaritanerin trifft. Trifft sie, als er auf der Reise ist, mittags an einem Brunnen. So, er als jüdischer Mann spricht eine samaritanische Frau an. Und wenn man sich diese, das ist schon mal besonders, wenn man sich diese Frau anschaut, dann wird das noch verwunderlicher, weil diese Frau geht mittags in der Mittagshitze an Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Das macht kein Mensch. Da ist viel zu heiß. Eigentlich geht man morgens oder abends, wenn es ein bisschen kühler ist. Sie geht mittags, weil sie Dinge getan hat, die die anderen Samaritaner dazu gebracht haben, dass sie nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten. Und für sie ist klar, bevor ich mir jeden Tag diese Ablehnung abhole, diese Ablehnung immer wieder erfahre, dann gehe ich lieber in der Mittagshitze. So, und jetzt kommt da dieser jüdische Rabbi Jesus, und der spricht sie an und bittet sie um Wasser. Und sie wundert sich, dass er überhaupt mit ihr spricht, dass er normal mit ihr spricht, dass er sie als Mensch behandelt, dass er sie nicht weder links liegen lässt, noch sie beschimpft. Und sie erlebt Gnade. Das ist Gnade, der behandelt mich als Mensch. So, und sie unterhalten sich, faszinierende Unterhaltung über Wasser und lebendiges Wasser und Leben, das es wert ist, Leben genannt zu werden. Und sie spürt Gnade, von diesem Mann geht Gnade aus. Und dann fragt er sie, was mit deinem Mann? Und die sagt, ich habe keinen Mann. Worauf ihr sagt, ja, weiß ich, du hattest 5 Männer. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Bam! Gerade eben war da noch Gnade, Annahme. Und plötzlich legt Jesus den Finger in die Wunde. Das ist doch genau der Grund, warum die eine Ausgestoßene, Verachtete ist. Ich meine, hallo, 5 Männer. Das war nicht einfach nur Scheidung irgendwie, sondern entweder sind die alle während der Ehe mit ihr gestorben, was nicht wirklich für sie spricht. Ja, ist eine Scheißquote. Also wenn du 5 Männer unter die Erde bringst oder andere Alternative, man weiß es nicht genau, die war so eine Schreckschraube, dass sie irgendwie ein paar Mal einfach vom Haus und Hof gejagt wurde. So, jetzt ist da Nummer 6. Der hat vermutlich Schiss, sie zu heiraten, dass es ihm nicht geht wie Nummer 1 bis 5. Diese Frau, die hat keine gute Geschichte. Wahrheit, die wehtut. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, Jesus, sowas macht man doch nicht. Hast du in der Ausbildung im Seelsorgekurs gefehlt? Ja? So geht man doch nicht mit Leuten um. Das ist doch fies. Jesus sagt, Frau, mit dir stimmt was nicht. Das sagen dir sogar deine Landsleute, ja, deine anderen Samariter. Und die sind wirklich nicht für hohe Moral bekannt, aber selbst die sagen, ey, sorry, 5 Männer und jetzt Nummer 6, das geht nicht. Bei dir läuft was schief. Weil du bist nicht 5-mal an den Falschen geraten. Die einzige Konstante deiner letzten 5 Beziehungen, die bist du. Ja? Hat es jemand kapiert? Schön. So. Das ist Wahrheit, die echt wehtut, wenn man ihr so ungeschminkt ins Auge blickt. Warum macht Jesus das? Weil bei dieser Frau was kaputt ist und er ihr zurechthelfen will. Das ist nicht brutal, sondern das ist aus Liebe. So, und dann pass auf. Wahrheit und Gnade. So, und jetzt reden sie weiter. Und dann passiert was Sensationelles. Bis jetzt hat Jesus noch niemand gesagt, wer er ist. Nämlich, dass er der Sohn Gottes, der Messias ist. Und was macht er da? Der sagt sehr, ich, der ich mit dir rede, bin der Messias. Diese Frau, die es nicht verdient hat, in das größte Geheimnis der Menschheit eingeweiht zu werden. Zu der sagt er, weißt du was, ich vertraue dir das an. Dir vertraue ich das an. Gnade im Überfluss. Jesus, was war er? Was war er in dieser Begegnung mit dieser Frau? War er voll Gnade oder voll Wahrheit? Ja, ist die Antwort auf diese Frage. Anderes Beispiel. 2 Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt werden. Die hängen neben Jesus am Kreuz. Und der eine von den beiden sagt, ey, wir hängen hier zurecht. Wir haben die Strafe wegen unserer Taten verdient. Worauf Jesus sagt, ey, das stimmt so nicht. Das war zwar nicht ganz gut, aber verdient habt ihr das ja auch nicht. Nein, sagt er nicht. Der Typ sagt, ey, wir hängen hier, das haben wir verdient. Und Jesus hängt da, sagt nichts und nickt wahrscheinlich. Sehe ich genauso. Ihr habt es verdient. Ja? Wahrheit. Jesus hat das nicht irgendwie runtergespielt, was die gemacht haben. Der hat nichts relativiert. Und dann kommt Gnade. Sitzt zu dem einen sagt, weißt du was, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn man das liest, denkt man, sag mal, einfach so, der fordert keine Umkehr von ihm, der soll nicht sein Leben bessern. Na gut, ist schwierig, wenn man am Kreuz hängt aber und in 3 Stunden stirbt. Ja, aber ist wieder so eine Begegnung, wo man sieht, Gnade und Wahrheit, beides vorhanden. Schuld wird nicht relativiert, Wahrheit. Und die Annahme, die Gnade. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht, ich finde das nicht so richtig fair. In meinen Augen ist das nicht fair. Da ist diese andere Begegnung von Jesus. Da lernt er so einen reichen jungen Mann kennen. Einen, der hat alle Gebote gehalten. Das war wirklich ein guter Mensch. Und Jesus sagt zu ihm, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Das ist so hart. Wo ist da die Gnade? Ist doch bloß Wahrheit, oder? Wo ist da Gnade und geschweige denn Liebe? Von außen sieht das so aus. Aber Jesus, Johannes schreibt das in Kapitel 3 mal, er sagt, der musste die Leute gar nicht fragen, wie es ihnen geht, was sie dachten, was ihr Problem oder ihr Bedürfnis war. Der sah direkt in sie rein. Ja, die waren völlig durchleuchtet von Jesus. Jesus kennt die Leute besser als wir. Der hat mit einem Blick gesehen, was bei diesem Typen, bei diesem jungen Mann los ist. Und weil er ihn liebte, hat er ihm aus Liebe genau diese Dosis an Wahrheit und Gnade gegeben, die er gebraucht hat. Und er wollte ihm zeigen, Junge, du hängst an deinem Geld und deine ganze Kohle, die hat dich gefangen genommen. Du lebst nicht in dem Leben, das Gott für dich bereithält. Ich verurteile dich nicht, aber ich zeige dir aus Gnade und Liebe zu dir, zeige ich dir die Wahrheit über dich. Man sieht erstmal nur Wahrheit, aber das ist in Wirklichkeit ganz viel Gnade und ganz viel Liebe mit drin. Und dann ist da noch diese wahrscheinlich berühmteste Geschichte zu diesem Thema. Ist wieder mit einer Frau, diesmal eine, die in flagranti sozusagen beim Ehebruch erwischt wird, aus dem Bett gezogen. Und weil so ein paar Juden Jesus auf die Probe stellen wollten, wie er es mit dem Gesetz hält, dem von Moses, schleppen sie die Frau vor Jesus und sagen, Jesus, was sagst du? Nach Moses Gesetz muss sie gesteinigt werden. Worauf Jesus irgendwie sagt, okay, wenn ihr jetzt nach Gesetz spielen wollt, dann schauen wir doch mal, was noch so im Gesetz steht. Jeder von euch, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Jeder, der in seinem Herzen noch nie die Ehe gebrochen hat, los geht's. Jeder von euch Männern, das waren nur Männer, der noch keine andere verheiratete Frau im Kopf ausgezogen hat, nehmt Anlauf und werft. Sie gehört euch. Die Frau steht in der Mitte, hat sich so ein Kreis drum gebildet, sie steht in der Mitte und sagt kein Wort. Nicht einen Ton lesen wir von ihr. Nach und nach lassen alle ihre Steine fallen, die sie schon wurfbereit in der Hand hatten, und gehen mit eingezogenem Schwanz davon. Und dann kommt die Gnade. Jesus sagt zu dieser Frau, die nichts gesagt hat, von der wir nicht mal wissen, hat die bereut. Wir wissen nichts von ihr. Zu der sagt er, ich verurteile dich nicht. Gnade in Reinform. Jesus war voller Gnade. Aber auch ja voller Wahrheit. Weil direkt der nächste Satz ist, er sagt, darum geh jetzt und sündige nicht mehr. Hör auf damit, auf Wegen zu gehen, die dich von deinem Schöpfer trennen, die dich und andere kaputt machen. Wenn du Ehebruch begehst, brichst du Ehen. Du machst Dinge kaputt. Sündige nicht mehr. Wahrheit in Reinform. Jesus war immer beides. Letzte Woche habe ich die Frage gestellt, was würde die Liebe tun, wenn wir in schwierige Situationen kommen? Was würde die Liebe tun? Was würde diese Liebe, von der Jesus hier spricht, die er vorgelebt hat, die er war, diese göttliche Liebe, die den anderen über sich stellt, was würde die tun, wenn wir lieben wollen, so wie Jesus Menschen geliebt hat, weil uns das zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern macht? Dann sehen wir, Jesus hat immer voller Gnade und voller Wahrheit geliebt. Das hat seinen Umgang mit Sündern gekennzeichnet. Jesus, der hat Sünde als Sünde bezeichnet. Und dann hat er für die Sünde bezahlt. Und er hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Und jetzt lebe ein neues Leben. Und wenn du das nicht schaffst, ich liebe dich. Und wenn du bei jedem zweiten Versuch hinfällst, steh auf, ich liebe dich. Versuch's wieder. Jesus war nicht zu gnädig, in Anführungsstrichen, ja, nicht zu gnädig, um von Sünde zu sprechen. Und ich glaube, auch wir müssen Sünde Sünde nennen, weil Sünde die Eigenschaft hat, ob wir das direkt merken oder nicht, aber Sünde nimmt uns gefangen, sie bindet uns. Die hält uns ab, das Leben zu leben, das Gott für uns im Blick hat. Wir müssen von Sünde reden. Und wir müssen von Gnade reden und Gnade leben, weil Sünde hat uns doch alle schon längst gefangen genommen an der einen oder anderen Stelle. Es ist doch schon längst so, dass wir immer wieder irgendwie da drin hängen. Keiner hier ist im Raum heute, der nicht irgendwo da verstrickt ist. Deswegen müssen wir von Gnade sprechen, von beidem. Wenn wir als Gemeinde der Leib Christi sind, ja, die Verkörperung von Jesus, dann kommen wir nicht umhin, so zu leben und zu lieben, wie Jesus das gemacht hat. Und wir müssen aushalten, dass sich das manchmal wie so ein bisschen so ein Spagat anfühlt, den man da macht. Ja, ein bisschen mehr Gnade, ein bisschen mehr Liebe. Und lass mich das sagen, ja, wir werden manchmal Fehler machen. Das passiert, das wird passieren. Wir werden manchmal zu hart sein. Wir werden manchmal zu weich sein. Mag passieren. Aber wir müssen uns bemühen, voll von beidem zu sein. Das ist nicht immer einfach. Wahrheit ist manchmal wie so eine rasiermesserscharfe Klinge. Die Frage ist, wie wir sie einsetzen. Ich kann Wahrheit als Skalpell einsetzen und Dinge rausschneiden, anritzen, die irgendwie nicht gut sind, die abfließen müssen oder was auch immer. Ich kann Wahrheit als so ein Skalpell einsetzen, um Dinge rauszuschneiden, die sonst zu wuchern anfangen, die einen kaputt machen. Ich kann diese Klinge aber auch als Dolch einsetzen, was ich meinem Gegenüber ins Kreuz ramme und von hinten durch die Brust ins Herz. So kann ich Wahrheit auch einsetzen. Mein Wunsch ist es, dass wir Wahrheit sprechen, weil wir uns lieben. Dass wir Wahrheit sprechen in Liebe. Dass ich dir die Wahrheit sage und du mir, weil du mich liebst. Deswegen möchte ich von dir Wahrheit hören. Und ich möchte von dir Gnade erleben. Und ich hoffe, dass du bei mir und beieinander, dass ihr beieinander Gnade erlebt. Keine Verurteilung, weil Jesus gnädig mit uns ist. Jesus konnte das perfekt, ich nicht. Ich durchschaue mein Gegenüber nicht. Ich habe nicht so einen Durchblick wie Jesus. Ich weiß manchmal nicht, was dir jetzt gerade am besten tut. Und ich glaube, deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir in Gemeinde, in der wir sind, dass es nicht nur irgendwie eine Großveranstaltung ist. Weil ganz ehrlich, mir passiert es ständig, immer wieder, dass ich mit dem, zum Beispiel, wenn ich hier vorne was sage, dass ich Leute verletze, weil es irgendwie so in die Menge geht. Oder dass ich vielleicht manchmal zu weich bin und Leuten Wahrheit vorenthalte, die in dem Moment gerade mal Wahrheit bräuchten. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr echt zu einem ganz verbindlichen Teil von Gemeinde werdet. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch einem Hauskreis anschließt, so einer kleinen Gruppe, die sich unter der Woche trifft, wo Beziehung wächst, weil ihr euch da gegenseitig viel besser kennenlernt und viel treffsicherer. Mit viel mehr zielgerichteter Liebe, Gnade und Wahrheit leben könnt. Vielleicht hast du heute Abend jetzt gemerkt, boah, ich glaube, ich habe mir aus meinem Jesus-Ausschneide-Bastelbogen auch so den Jesus zurechtgemacht, der halt mir entspricht, der meinem Wesen, meinem Charakter entspricht, wie auch immer. Aber ich hab ihn beschnitten. Ich bin irgendwo auf der einen oder anderen Seite vom Pferd gerutscht. Wir wollen jetzt Worship machen und vielleicht nutzt ihr einfach die Zeit, um euch wieder ganz neu auf Gott auszurichten, auf Jesus auszurichten. Und sagen, Jesus, ey, ich will dir folgen. Ich will dir auf deinem Weg, den du gegangen bist, Gnade, voll Gnade und voll Wahrheit, beides, auf diesem Weg will ich dir folgen. Lass uns da zusammen drum ringen, da ausgewogen zu bleiben. Ich habe echt Bock, mit euch allen nachher ins Merlin zu gehen, zusammen zu sprechen, uns auszutauschen, wo ihr, wo wir, wo ich, wo wir gefährdet sind, auf welcher Seite ihr vom Pferd zu rutschen. Ich bin gespannt, was Gott mit uns vorhat. Ich glaube, das hat so eine Kraft, das sieht man in den Begegnungen, die Jesus hatte, wo er Gnade und Wahrheit reingebracht hat. Das hat so eine Kraft, die sich entfalten kann, wenn wir das tun. Gott segne euch. Amen.